FM auf 102,6 for you to fly.
Guten Abend, meine Damen und Herren, hier spricht Uwe Schlieber. Ich wünsche Ihnen heute viel Spaß beim Herrengedeck.
Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik.
Led Zeppelin mit Rock'n'Roll und der einzig harte Vinnie Jones gibt mit Woolly Bully zusammen mit den Soul Survivors eine Kostprobe davon vom Rock'n'Roll, nämlich. Ja, um den wird es sich heute drehen, unter anderem, denn es dreht sich auch um die Musik des berühmten und großen Peter, genannt Radi Radenkovic, dem Torhüter der Münchner Löwen von 1962 bis 70. Ja, und damit willkommen zu Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik auf der 102,6 aus Ulm. Einen schönen guten Abend wünscht Andreas Kullig. Zur Einstimmung auf den Radi, hier sein berühmtestes Stück, ja, 4 Singles hat er insgesamt veröffentlicht und ich spiele nun seine wohl mit Abstand berühmteste und erfolgreichste, nämlich aus dem Jahr 1965, Bini Radi, Bini König.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radi Radenkovic mit seinem Fußballklassiker im Herrengedeck, was allerdings nur wenige wissen dürften. Der Radi, der hatte einen Bruder, Milan Radenkovic. Während Radi in Deutschland solide das Löwentor hütete und den Entertainer und Spaßvogel gab, legte sein Bruder zur gleichen Zeit in den USA eine nicht zu verachtende Rock'n'Roll-Karriere hin. Im Fußballmagazin Elf Freunde klärte Ulrich von Berg vor kurzem über diese Karriere auf. Ja, an seinen Text, den möchte ich heute Abend gerne vortragen und ihn mit den dazugehörigen musikalischen Kompositionen auffüllen. Unter der Überschrift Rock'n'Roll, mein Bruder und ich, schreibt von Berg in Elf Freunde Nummer 138, Bini Radi, Bini König. Der große Showman Peter Radi Radenkovic war der erste singende Bundesligaspieler. Kein Wunder, in einer Familie von Unterhaltungskünstlern. Die Geschichte eines Torhüters und seines großen Bruders in Leder. Der eine Sänger will sich, wie so oft, nur einen Jux machen. Er trägt ein wallendes Gewand, eine Art Königsmantel, der ihm auf augenzwinkernde Weise jene aristokratische Würde verleihen soll, die er in seinem Song reklamiert. Mit einem Zepter in der Hand und einer Plastikkrone auf dem Haupt schmettert er seinen Ohrwurm in die vor ihm aufgebauten Mikrofone. Der Gassenhauer ist 1965 den treudeutschen Stimmungsliedern weit näher als Rock und Pop jener Zeit. Nach einer Minute und 50 Sekunden bin ich Radi, bin ich König, ist alles überstanden und der Saal tobt. Peter Radenkovic, für seine Fans einfach nur der Radi, hat das Publikum wie immer fest im Griff. Auch wenn sein Club, der TSV 1860 München, seinen einzigen Meistertitel erst 12 Monate später feiern sollte, war 1965 Radis größtes Jahr. Er stand in einem Europacup-Finale, das die Münchner gegen West Ham United verloren. Er wurde hinter seinem Torwartkollegen Hans Tilkowski Zweiter bei der Wahl zum Fußballer des Jahres und mischte mit seiner ersten Schallplatte die Hitparaden auf. Knapp 5 Jahre zuvor hatte er seine jugoslawische Heimat in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen und war aufs Geratewohl nach München gefahren. Ein Jahr lang war er zunächst gesperrt gewesen, danach hatte ihn nur Wormatia Worms verpflichten wollen, doch nun zählte er neben Winnetou, Albert Schweitzer und dem US-Präsidenten John F. Kennedy zu den größten Vorbildern der deutschen Jugend, wie eine repräsentative Umfrage ergab.
Arbeit macht das Leben süß, kluge Leute sagen dies. Doch es tut auch manchmal gut, wenn man gar nichts tut.
Arbeit macht also das Leben süß, sagt der Radi. Jan Radis historische Bedeutung, die steht längst fest. Und das liegt nicht daran, dass Bini Radi, Bini König in bayerischen Bierzelten noch heute regelmäßig zum Einsatz kommt. Peter Radenkovic war der erste Fußballprofi in Deutschland, der sich auch als Entertainer verstand. Dazu passte seine damals noch atemberaubenden Ausflüge aus dem eigenen Tor, genauso wie der Umstand, dass er auch Platten besang. Mit 4 Singles kann er als einziger Kicker seiner Generation so etwas wie ein kleines musikalisches Oeuvre vorweisen, wenn auch mit jeder Veröffentlichung die Verkaufszahlen geringer wurden. Gingen von Bini Radi noch über 400.000 Exemplare über die Ladentheke, was immerhin Platz 6 in der Hitparade bedeutete, nahm das letzte Werk Es kommt alles, alles anders kaum noch jemand wahr. Ja, der andere Sänger, der meint es dagegen bitter ernst. Er will ganz in Leder mit einem Mädchen an seiner Seite auf dem Motorrad der Unendlichkeit entgegenfahren. I'm a leather boy, let me tell you about my scene. Girl, I want you right here by my side. You'll hold me tight and my motorcycle will ride. Come on baby, on a trip with me to see the things that you never see. Let's go to infinity. Wie vor ihm allenfalls noch Gene Vincent, ganz in enges schwarzes Leder gekleidet, tobt er in perfekt gespielter Ekstase über die Bühne. Er heult und fleht, hat Präsenz und Charisma, ist leidenschaftlich und cool zugleich. Der Sound des mit dem Motorengebrumm schwerer Maschinen unterlegten Songs ist treibender mit 60s Beat pur. Und die Einheit von Titel und Interpret, The Leather Boy singt I'm a Leather Boy, perfekt zu machen, ist er auf einer knatternden Harley auf die Bühne gerollt. Doch wer ist dieser gleichermaßen exaltierte wie rätselhafte Rocker, der in den USA zwischen 1962 und 67 11 Singles und eine LP veröffentlichte, dazu eine Reihe anderer, gleichfalls erfolgloser Sänger und Bands produzierte und für sie Stücke schrieb? Der also ein Hans Dampf in allen schmuddeligen Hintergassen des Pop-Business war, eine kleine, hochproduktive Ein-Mann-Manufaktur, die so ziemlich jeden Trend bediente und der kein Promotionsgag zu schräg war. Der auf seinen Platten mal als The Leather Boy, mal als The World of Milan und mal nur als Milan firmierte. Ein Blick in den Bildteil von Radis gleichfalls 1965 publizierter Autobiografie genügt, um das Rätsel zu lösen. Der hübsche Bengel, den es wesentlich früher von Jugoslawien in die USA verschlagen hatte, als Radi nach Deutschland und den die ID-Card einer Highschool in Miami Beach als Richard Rondell ausweist, war kein anderer als der 1941 geborene jüngere Bruder des Torwarts. In besagtem Buch wird Milan von Radi zwar so gut wie nicht erwähnt, aber es gibt ein Foto, das Milan als American Football Spieler zeigt und den vagen Hinweis, er würde in den USA moderne Schlager komponieren und Schallplatten besingen. Milans bevorzugte Sportart war allerdings Baseball. Martin Winfrey, der Informationen zu seiner Biografie zusammentrug, fand heraus, dass Milan, bevor er den Verlockungen des Rock'n'Roll erlag, in einem Farmteam der Chicago White Sox gespielt und durchaus Aussicht auf einen Profivertrag gehabt hatte. Sportliches Talent, die Liebe zur Musik und der Hang zu extrovertiertem Verhalten. Die Brüder waren bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Lebenswege wohl doch von recht ähnlichem Naturell.
Ready, get set, go!
Manchmal wie beim Fußballspiel, man glaubt, dass man gewinnt und kommt doch nicht ans Ziel. Doch am nächsten Tag, und das ist ganz wunderlich, da steht es plötzlich 1:0 für dich. Ich bin bescheiden, ich brauch nicht viel. Bisschen Glück in Liebe, bisschen Glück in Spiel.
Ja, das war erst der Radenkovic-Bruder, der Jüngere, als The World of Milan mit One Track Mind und danach der Radi. Bisschen Glück in Liebe, bisschen Glück in Spiel. Musik spielte im Leben von Peter und Milan auch deshalb eine dominierende Rolle, weil ihr Vater Radoslav, genannt Raša, vor dem Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien ein bekannter Folkloremusiker gewesen war, der seine Songs angeblich in 11 Sprachen zum Besten gab. Im Sommer 1939 brach er zusammen mit Gattin Mila zu einer Tournee in die USA auf, wo er vom Kriegsausbruch überrascht wurde. Der Rückweg nach Europa war vorerst abgeschnitten, weshalb Raša versuchte, in Amerika sesshaft zu werden. Das war, wie Radi schreibt, auch der Grund dafür, dass er praktisch ohne Vater und Mutter bei den Großeltern aufwuchs. Wenn es aber stimmt, dass sein Bruder Milan, wie Winfrey behauptet, 1941 in Belgrad das Licht der Welt erblickte, müssen die Eltern doch noch einmal nach Jugoslawien zurückgekommen sein. Sicher scheint jedenfalls zu sein, dass Milan schon als Kind in die USA kam. Radi hingegen machte sich erst mit 25 Jahren und nach einer erfolgreichen Karriere in der Heimat zu der 2 Pokalsiege mit dem UFK Belgrad und die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gehörten 1956 nach Deutschland auf. Leatherboy war on the go und Radi Radenkovic sagte, ich komme zurück. Ja, in Miami Beach, wo sich Radis Eltern niederließen, nahm Raša bald auch offiziell seinen amerikanischen Bühnennamen Rick Rondell an. Landesweiter Erfolg war ihm nie vergönnt, aber auf kleiner Flamme lief die Karriere ganz ordentlich. In Miami Beach wird er oft in den Klatschkolumnen der Lokalpresse erwähnt und mit seiner Sechs-Mann-Kombo spielte er gelegentlich im berühmten Hotel Fontainebleau. Dort fand auch der erste öffentliche Auftritt von Milan statt, den der Vater parallel zur Schulausbildung und den sportlichen Aktivitäten an ein Leben als Profimusiker heranführte. Nachdem der Sohn sich abgenabelt und 1962 seine erste Platte eingespielt hatte, verlegte sich Rascha nicht ohne Erfolg auf die Malerei. Seinen Lebensabend verbrachte er in Kalifornien als Gastronom, ein Metier, in dem sich bekanntlich später auch Radi versuchte. Der wurde zu seinem Plattendebüt von Goose Backes überredet. Der in die einheimische Schlagerszene eingemeindete Ami vermittelte den Keeper mit dem ausgeprägten Showtalent an den Produzenten Gerhard Mendelssohn, der ihn bei der Decca unterbrachte. Dort bekam er exklusiven Zugang zum Material des Erfolgsautors Charlie Neeson, der 6 der 8 Songs texten sollte, die es von Radi gibt. Neeson war ein alter Hase mit erstaunlicher Bandbreite. Er hatte neben Musicals und Filmmusiken sowohl den Welthit Banjo Boy als auch Chansons für Hildegard Knef geschrieben und Couplets für das bekannte Berliner Kabarett Die Stachelschweine. Sein größter Erfolg der jüngeren Vergangenheit war allerdings Ich kauf mir lieber einen Tiroler Hut von Billy Moe gewesen.
Jeden Abend geht er durch die Straßen in der kleinen Stadt in Tennessee. Und die großen und die kleinen Leute kennen alle seine Melodie. Sing ein Lied, ein Lied, Little Banjo Boy.
Ich kauf mir lieber einen Tiroler Hut, der steht mir so gut, der steht mir so gut, dann mach ich Sonntagabend Blasmusik. Immer nur dasselbe Stück.
Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und Feierabend vorm Aufstehen sagen. Ich möchte ganz sorglos verreisen können und Erdteile wie meinen Garten kennen.
Ja, das wäre nicht schlecht, denn dann liefe ja auch am Abend das Herrengedeck im Radio, wenn es denn mal am Montag Sonntag wäre, so wie die Hilde sich das hier gewünscht hat. Und davor waren das Jan und Kjeld mit Banjo Boy und Billy Moe mit dem angesprochenen Tiroler Hut. Ja, im Gegensatz zu Radi, der war zwar mit Inbrunst bei der Sache, aber traf kaum einen Ton, konnte Milan tatsächlich singen. Und vielleicht wäre seine Karriere ganz anders verlaufen, hätte Anfang 1963 Lou Christie nicht seinen Wehrdienst machen müssen. Der amerikanische Sänger, der seine Falsettstimme in Höhen treiben konnte wie kaum ein zweiter, hatte gerade mit Two Faces Have I einen riesen Hit gelandet und für seine nächste Single eine Komposition von Milan ausgewählt. How Many Teardrops kletterte in den Top 100 auch rasch nach oben. Dann kam just die Einberufung zur Army. Da Christie die Platte nicht mehr promoten konnte, sahen die DJs auch keinen Grund, sie weiter aufzulegen. Auf Platz 46 der Billboard-Charts war Endstation. Milan machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl, dass ihm ein potenzieller Millionenseller durch die Lappen gegangen war. Sein bisher gutes Verhältnis zum Besitzer des Labels, auf dem Lou Christie damals veröffentlichte, ging darüber auch in die Brüche. Besitzer Morris Levy war ein Musikmogul mit allerbesten Kontakten zur Mafia und hätte Milan sicher nach oben gebracht. Er hatte da so seine Methoden. Aber nun war Milan außen vor und wechselte ständig die Labels. Bei 8 Firmen veröffentlichte er, was ihn rückblickend wie einen Getriebenen wirken lässt. Nirgends blieb er lange genug, als dass man ihn gezielt hätte aufbauen können. Überall präsentierte er sich mit anderem Image und musikalischen Konzepten. So gut sich die Platten wegen ihrer stilistischen Vielfalt heute anhören, ständig war es ein anderer Milan, der das Publikum für sich gewinnen wollte. Erst konventioneller Popcrooner, dann ungezügelter Beachrooper und schließlich sanfter, psychedelisch angehauchter Frühhippie. Hinzu kam, dass seine Veröffentlichungen eben unter 3 verschiedenen Namen auf den Markt kamen. Eine durchdachte Karriereplanung, die sieht definitiv anders aus.
How many teardrops must I cry till you believe in me? And how
Christie, How Many Teardrops und Milan Radenkovic alias The Leather Boy, Shadows im Herrengedeck am Sonntagabend. Aber so viel Spekulation muss erlaubt sein. Was wäre eigentlich gewesen, wenn Milan Mitte der 60er Jahre versucht hätte, den deutschen Markt zu erobern? Wenn Radi seinen kleinen Bruder über den großen Teich gelockt und dem hierzulande völlig Unbekannten einige Türen geöffnet hätte? Möglich wäre das sicher gewesen. Außerdem sah Milan gut aus und war als Sänger, Komponist, Arrangeur und Produzent so talentiert, dass die deutsche Musikindustrie, die sowieso gerne auf Importe setzte, begeistert hätte sein müssen. Und was wäre gewesen, wenn die beiden Brüder gar im Duett losgelegt hätten? So blieb es bei einer fast unheimlich anmutenden Verbindung beider Karrieren. Denn der Verkehrsunfall, bei dem sich Milan 1971 so schwere Kopfverletzungen zuzog, dass er an den Spätfolgen noch vor seinem 30. Geburtstag sterben sollte, ereignete sich in unmittelbarer Nähe von Gasbackes Geburtsort Southampton auf Long Island, des Mannes also, der Radi zum Singen überredet hatte.
Zurück, muchacha, adios, vorbei ist vorbei.
Hey, let's go! Hey, let's go! Hey, let's go! Oh! Hey, let's go! Oh! Hey, let's go! Oh! Hey, let's go! Oh! Hey, let's go!
Radi Radenkovic verlangt, gib mein Herz mir zurück, und sein Bruder Leatherboy war Solin. So weit, so gut vom Herrengedeck Fußballkultur mit Musik. Radi and Leatherboy hieß es heute Abend. Meinen herzlichen Dank nochmal an den Autor Ulrich von Berg. Wem das heute Abend gefallen hat, der kann sich das auch gerne nochmal anhören. Genauso wie vorherige Sendungen, alle Audiofiles zum Herrengedeck findet ihr unter www.freefm.de/programm/Herrengedeck und sonstige Infos zur Sendung auch bei herrengedeck.blogspot.de. und bei Facebook. Zum Abschied gibt's noch einmal Radi, diesmal mit Radieschen und außerdem Ozzy Osbourne, You Can't Kill Rock and Roll. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Danke fürs Dabeisein, sagt Andreas Kulig und schickt sportliche Grüße.
Radieschen klein, doch in ein paar Jahren wird Radieschen eine große Dame sein.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Mit Andreas Kulig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.